Was steht auf dem Grabstein eines Mathematikers?
Hast du den nicht schon mal gehabt?
Ich glaube nicht.
Der kommt mir extrem bekannt vor. Aber ich kenne natürlich nicht die Antwort.
Damit hat er nicht gerechnet.
Den hast du fix schon mal gehabt.
Echt?
Ich glaube, den, der war schon mal. Ah, grandios.
Liebreizen.
Extreme.
Euer ehrlicher Real Talk zu Liebe, Elternsein und Gleichberechtigung mit einer Portion Chaos, viel Herz
und leider immer einem Dad Joke.
Wir sind Sarah
und Steph.
Karma! Das ist fucking Karma!
Das war jetzt auch noch nie passiert.
Ja, und das ist der was mich ärgert.
Na!
Na!
Dann schieße ich nur einen hinten nach, falls der wirklich schon mal war.
Nein, du hast jetzt nicht zwei Witze in einer Folge.
Das ist auch keiner, den ich vorbereitet habe oder ich verwenden würde, sondern ich habe jetzt einen Bass gehabt und mein Nachbar hat zu mir gesagt, wo er mich gesehen hat, was macht denn dein Friseur beruflich?
Das ist aber voll fies, finde ich.
Das war aber lustig. Ja.
Die sind doch schon wieder voll gewachsen, oder? Von letzter Woche.
Findest?
Ja.
Die Mädels haben gesagt, ich schaue aus wie ein Igel.
Nicht, Papa hat eine Igelfrisur, haben sie gesagt.
Ja, stimmt.
Und ich habe dunkle Nasenlöcher und vertrocknete Lippen.
Ja, sie sind ehrlich.
Ja.
Ich finde, du schaust hübsch aus.
Oh, danke.
Manja war ehrlich.
Baust du vor, weil später unsere Paartherapeutin zu Gast sein wird?
Vielleicht.
Jetzt habe ich schon vorweggenommen. In dieser Folge sind wir zu dritt und haben nach ganz langer Zeit mal wieder
ausnahmsweise
eine Gästin eingeladen, die erste Gästin. Unsere Paartherapeutin Silke Turek. Deswegen, heute müssen wir Gas geben, sonst wird es eine extrem lange Folge.
Genau, ein kurzes Intro, aber ich freue mich drauf. Okay, Sarah, aber was hat die beschäftigt?
Ah, so viel.
Oh Gott, wir brauchen ab jetzt 3 Folgen die Woche.
Na, oh Gott, das würde ich nicht schaffen.
Bitte.
Ich habe vorher auf Instagram ein Video gesehen, und zwar der Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter hat gestern in einem ZDF-Interview auf die Frage, was raten Sie Frauen, folgende Antwort gegeben. Laut Statistik besser keine Beziehung mit einem Mann eingehen, denn da ist das Risiko deutlich höher, Opfer psychischer oder physischer Gewalt zu werden. Jeden Tag werden in Deutschland mindestens 2 Mädchen oder Frauen Opfer eines versuchten oder vollendeten Tötungsdeliktes, und bei den Sexualdelikten sieht es nicht anders aus. Es ist also nicht der fremde Mann die Gefahr für Frauen, sondern eigentlich kommt diese Gefahr für Frauen immer oder fast immer aus dem sozialen Umfeld. Boah, Steph, kennst du das? Im Frühling passt einfach nichts mehr.
Meinst du bei mir oder bei den Kindern?
Beides, aber vor allem bei den Kids. Die sind einfach über den Winter gefühlt 2 Größen gewachsen.
Ja, das stimmt. Das ist jedes Jahr das Gleiche.
Ja, und ich hab mir gedacht, bevor ich jetzt wieder überall einzeln bestelle, gehe ich einfach auf Otto. Da habe ich wirklich alles gefunden, von Kinderkleidung bis zu richtig schönen Frühlingsstyles für mich.
Also hast du nicht nur für die Kinder geshoppt?
Na, natürlich nicht. Ich habe mir auch gleich ein paar neue Teile gegönnt und sogar schon Bademode. Man darf ja wohl auch ein bisschen träumen.
Das ist ja optimal. Dann sind wir ready für den Sommer.
Oder zumindest für unseren nächsten Trip mit unserem Otto-Bus.
Haha, ja stimmt. Unser Campervan heißt ja auch Otto. Sind wir doppelt ready.
Fehlt nur noch, dass der genauso gut ausgestattet ist für die warmen Monate.
Da könnten wir eigentlich auch mal schauen. Wohnung ist ja auch nur so ein Thema bei uns, oder?
Ja, eben. Und genau dafür ist Otto auch mega. Möbel, Deko, da gibt's einfach alles. Ich habe da schon richtig viel Inspiration gefunden.
Also quasi einfach einmal durchklicken und das ganze Leben einmal neu sortieren?
Genau das. Und Steph, du könntest da übrigens auch mal vorbeischauen.
Warum ich?
Dein Kleiderschrank, sagen wir mal, hat auch schon bessere Zeiten gesehen.
Sehr frech wieder mal.
Ja, aber wahr.
Okay, ich schau auch rein.
Also Leute, wenn ihr auch alles für coole Styles für den Frühling oder auch Möbel und Deko für Wohnung, Garten und Balkon sucht, dann schaut unbedingt bei ottoversand.at vorbei. Mit dem Code 22207 bekommt ihr 20% auf Mode, Bademode, Möbel inklusive Gartenmöbel.
Weil wir sind nämlich keine Otto-Normalverbraucher.
Und also ich habe das vorher gesehen und ich fand die Antwort ziemlich ernüchternd.
Ja, statistisch gesehen hat er recht, ja.
Das ist schon crazy irgendwie,
ja,
oder?
Ja, voll.
Kann man eh gar nicht viel dazu sagen, außer dass hoffentlich echt so ein Aufwachen irgendwie auch passiert. Ich meine, du hattest ja jetzt auch vor kurzem wieder so eine Begegnung sozusagen, oder? Wo ihr im Freundeskreis recht intensiv diskutiert habt über solche Themen. Und ich weiß auch nicht, dass man halt immer mehr Menschen eigentlich abholt und auch beginnt, die Grenze viel früher zu ziehen, was Gewalt eigentlich wirklich ist.
Voll. Und dass man einfach offen bleibt für die Diskussion, weil manche haben einfach so, sie lesen sich irgendwo ein, haben ihren Standpunkt, aber reden damit überhaupt nicht mit anderen Menschen. Und es ist ja erst im Diskurs mit verschiedenen Leuten, dass man irgendwie auf einen Konsens kommen kann. Nur für die selber eine Statistik lesen und dann definieren, was ist gut und was ist schlecht, ist ja auch schwierig. So haben wir es jetzt da bei so einem Gespräch gehabt. Dass da ganz viel halt auch die Theorie von der Realität auch schon doch noch abweicht.
Auf jeden Fall, ja, ich fand diese Aussage ziemlich ernüchternd und ziemlich traurig und schon ziemlich bezeichnend für unsere Zeit.
Aber das Positive dran finde ich wieder, es wird tagtäglich und in höheren und immer wichtigeren Kreisen, auch in der Politik, drüber geredet. Vergleich diesmal nur mal mit vor 10 Jahren. War das ja nicht mal eine Schlagzeile wert.
Das führt mich eigentlich auch gleich zu meiner Beobachtung für diese Woche. Und ich werde euch die Petition, also den Link zur Petition, in die Shownotes packen. Gestern kam eben auch die Meldung, dass Zara, die Stelle für Zivilcourage und Antirassismusarbeit, also eine Beratungsstelle bzw. ein Opferschutzverein, und auch die einzige Stelle in Österreich, die sich mit dem Thema Hass im Netz, also die einzige Anlaufstelle, die es eigentlich gibt, die sich eben mit dem Thema Hass im Netz beschäftigt. Und denen wurden gestern aus dem Nichts die Förderungen gestrichen von der Ministerin Claudia Bauer, der ÖVP. Und ich finde es einfach nur so krass und wirklich, es macht mich so wütend, weil ja auch irgendwie schon mal so das erlebt habe, wie krass sich das anfühlt, wenn wirklich so Hass im Netz auf einen einprasselt. Und jetzt haben wir gerade vor Wochen noch über Colleen Fernandes und Christian Ulmen, wo einfach diese Deepfake-Pornografie ja irgendwie, wo dieser ganze, wie sagt man denn, dieser ganze Fall eigentlich ans Licht kam, dass das passiert ist. Und dann werden einfach solche Opferschutzeinrichtungen von heute auf morgen gestrichen. Und mir hat das vorher nur eine Followerin dann auf Instagram auf meine Story von gestern kurz geantwortet. Also ist es ja eigentlich dann so, dass Gewalt an Frauen oder Gewalt im Netz dann politisch gewollt und gedeckt ist. Das muss man ja dann eigentlich so, das ist ja die Signalwirkung, die da ja gesendet wird, oder? Weil wenn an diesen Stellen, wo man gerade sieht, da ist gerade so viel Notwendigkeit da, da gibt es gerade so ein großes Thema für unsere Gesellschaft, für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Und wenn dann solche Einrichtungen plötzlich denen die Fördergelder gestrichen werden, dann muss man sich ja wirklich fragen, und woran arbeitet ihr eigentlich? Und was ist eigentlich eure Realität so im politischen Alltag? Weil
Man sieht halt einfach, es hat für die Politik keine Priorität.
Also zumindest für diese Partei, muss man einfach auch sagen.
Mhm.
Aber ja, da gibt es jetzt eine Petition auf jeden Fall und da wäre es natürlich cool, wenn man sich dann dafür einsetzt und auch seine Unterschrift abgibt und sagt, es ist halt wichtig, dass es solche Opferschutzstellen halt auch weiterhin gibt, dass Opfer von digitaler Gewalt wirklich Anlaufstellen danach haben. Ja, sorry, war wieder ein recht heftiger Einstieg, aber das dazu. Soll ich noch kurz mit meinen Bezugnahmen fortfahren und dann dein Beschäftigt, weil dein Beschäftigt leitet ja über...
Nein, über kurzes Beschäftigt, okay, und dann eine Beobachtung.
Was hat die diese Woche beschäftigt?
Wir haben mal wieder einen Film geschaut, einen sehr banalen, auf einer Streaming-Plattform. Und obwohl wir eh die Streaming-Plattform bezahlen, kommt trotzdem nur Werbung, weil wenn damit die nicht kommt, müsste man noch mehr bezahlen. Und dann habe ich einfach gleich die Werbung mal geschaut, weil man ja eigentlich als Streamer wenig Werbung schaut, also als Stream-Konsument wenig Werbung schaut, weil es ja nicht mehr lineares Fernsehen ist. Mittlerweile kommt es ja doch wieder. Und was da so daherkommt, war echt schräg. Da war kurze Pause und 2 Werbungen. Eine davon in meinen Augen komplett sinnlos und die andere sogar ungesund. Eins war eben Bewerbung von einem homöopathischen Produkt, vom Medizinprodukt, und das andere war einfach eine Bierwerbung. Und irgendwie denke ich mir, wir leben in einer Zeit, wo man ja voll reflektiert ist und man weiß, was ist gut für einen Menschen, was ist gesund. Und trotzdem wird Werbung gemacht für das absolute Gegenteil. Ist eigentlich krass.
Aber
findest du nicht?
Ja, keine Ahnung, aber es sind halt die Produkte, die ja konsumiert werden, oder?
Ja, aber weil ich immer wieder Werbung mache. Machen.
Ich habe auch Kooperationen. Irgendwie gestern habe ich auch kurzer Bier, alkoholfreies Bier in meiner Story zwar vorgestellt.
Ja, eben, es geht zumindest in Richtung alkoholfrei.
Ja, aber und gleichzeitig habe ich auch Kooperationen mit oder zum Thema Nahrungsergänzungsmittel und so. Also
ja.
Ist halt Werbung und es sind halt auch die Produkte, die man konsumiert und letztendlich bist du ja ein mündiger Erwachsener mit einem rationalen Geist und kannst dir für dich selber entscheiden, ob du jetzt ein Bier trinkst oder nicht und ob Klar. du Homöopathie konsumierst oder eben nicht. Also eigentlich ist ja dann schon jeder frei in seinen Entscheidungen und in seinen Handlungen.
Mhm. Müssen also aufhören, man versucht eigentlich schon die Bevölkerung so ein bisschen negativ zu beeinflussen, unter Anführungszeichen. Und im,
naja, das
in Schach
so,
zu halten.
Das klingt jetzt aber sehr, sehr verschwörungstheoretisch. Oh Gott,
ja.
Finde ich jetzt wieder nicht Nein, so, ey. Weil...
Ist schon klar, am Ende ist jeder für sich selber verantwortlich.
Ja.
Trotzdem, es hätte auch Werbung sein können, wo ich wandern gehe.
Kommt ja auch daher.
Kommt auch daher. Voilà, kurzer Ausschnitt.
Du fühlst dich einerseits nur getriggert von der Homöopathie und gleichzeitig bist du ziemlich anfällig einfach für, ich sage jetzt einfach mal, gutes Essen und du magst einfach gern so gesellige Gewohnheiten, oder? Du magst irgendwie Stimmt. dann gern irgendwo sitzen, eine gute Jause essen, aber wenn du weißt, ist nicht gesund und dann halt auch gern mal ein Bier trinken, so wenn es passt schon, oder?
Ja.
Ja. Ich glaube, dass die das... Ja, persönlich dann anspricht.
Wahrscheinlich.
Ich habe zwei Bezugnahmen heute mitgebracht und zwar die erste fand ich ziemlich cool, das war eine sehr lange Sprachnachricht, vielen Dank dafür. Und zwar ging es um das Thema, um die Folge zu Ostern, weil wir ja auch darüber geredet haben, wie geht man eigentlich damit um, wenn man selber keinen katholischen Glauben praktiziert, aus der Kirche ausgetreten ist und dann aber trotzdem sozusagen diese Feste mitnimmt, feiert. Und es ging dann immer darum, wie geht man damit um, das den Kindern quasi zu präsentieren oder auch den Kindern irgendwie mitzugeben. Und dann war ja das, was du gesagt hast, Steff, mit dieser Tradition, dass natürlich in unseren Breitengraden gerade solche Feiertage, solche Feste ja viel mit Tradition zu tun haben, viel weniger dann ja oft auch mit diesem gelebten Katholizismus sozusagen oder mit diesem gelebten Glauben. Und sie hat dann gesagt, sie hat sich inspiriert gefühlt von unserer Folge. Ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder. Aber irgendwie, dass Ostern in Zukunft halt einfach so ein bisschen mehr das Osterfest, das Frühlingsfest sein wird.
Ja, yeah,
und
Frühli.
Eben so diesen Neubeginn der Saison und alles fängt wieder, also das Leben draußen beginnt wieder, alles fängt wieder zum Blühen an. Und dass sie, ich glaube, sie hat gesagt, sie hat eine Tochter, dass sie halt schon so erklärt, woher es kommt, so die Ursprünge irgendwie erklären, aber halt, dass sie es eigentlich mehr so jetzt als Frühlingsfest feiern. Und das fand ich irgendwie auch voll den schönen Ansatz und hat mich voll gefreut und hat mich auch wieder inspiriert, das bei uns vielleicht auch so ein bisschen so zu machen, dass wir sagen, ja, das ist zwar Ostern, aber für uns ist das auch so dieses Frühlingsfest, das wir halt eben zum Beispiel auch mit dem Gotelback gemeinsam feiern, wo wir halt alle zusammenkommen und einfach ein leckeres Essen haben und einfach so ein bisschen diesen Start der Outdoor-Saison oder ich weiß gar nicht, so diesen Frühlingsstart halt wieder feiern.
Daraus schließe ich, dass erst jemand anderer etwas, was ich so gut finden muss, damit du es gut findest.
Ja, Frühli hat mich nicht abgeholt, aber ja, Frühlingsfest.
Nur wegen dem Namen.
Ja, aber vielleicht wirklich das.
Gell, wenn wer andere was ich so gut finde, dann denkst
Maybe.
Du drüber nach.
Maybe.
Vielleicht. Ich will es nur gesagt haben.
Und
danke dafür.
Und die zweite Bezugnahme bezog sich nochmal auf diese ganze Mondmission und auf die Artemis. Und ich wusste ja letzte Woche leider nicht den vollen Namen der Astronautin, von der ich gesprochen habe. Und zwar ist es die Christina Koch. Und das ist die, also ich wurde jetzt aufgeklärt, das ist die Frau, die am längsten am Stück auf der Raumstation ISS gearbeitet hat. Und sie hat dann auch nochmal so gesagt, also das war halt so, dass die Christina Koch wurde ja von ihrem Mann angerufen und gefragt, wo ist denn das Kopierpapier, weil er es nicht gefunden hat. Und sie hat dann gemeint, sie beschäftigt sich, glaube ich, wohl sehr viel damit, dass es halt, da gibt es ganz normale Telefonleitung. Also da können die AstronautInnen, die halt irgendwie auf der Raumstation sein, dann da ganz normal irgendwie anrufen und umgekehrt die Familien können auch die Leute auf der ISS erreichen. Ja,
das geht nicht so über die NASA-Konferenzschaltung, genau, sondern es ist einfach wie ein WhatsApp-Call.
Genau, ja. So ungefähr. Und das muss man vielleicht dann auch nochmal so im Kontext setzen, weil das wurde ja schon auch wieder über Social Media halt so quasi so aufgebauscht, als hätte er halt wie so eine Konferenz einberufen und halt da gefragt sozusagen, wo die Butter ist. Es ging ja nicht um die Butter, sondern ums Kopierpapier. Genau, und das halt generell diese Mission einfach so super war, weil es war die erste Frau, die so eine Mission eben gemacht hat, der erste Nicht-Amerikaner und der Pilot war eben ein People of Color. Und das waren sozusagen dann mal ganz eine neue Konstellation und sozusagen sehr pioniergeistig dann diese ganze Mission.
Und ich nehme jetzt mal an, die haben schon eine halbwegs moderne Beziehung. Immerhin war sie fast ein Jahr weg, oder?
Ja, genau.
Und er hat ja dann in der Zeit vermutlich sich um die Familie gekümmert.
Ja.
Weil es ist ja schwierig von der ISS aus, da
Care-Arbeit
im Haushalt mitzuhelfen, oder? Und das ist
Anleitungen
ja auch, ist
zu geben.
Zwar auch ihr Haushalt, aber sie ist halt gerade nicht anderweitig. Auf der Erde.
Ja. Aber was für coole Vorbilder es da gerade gibt.
Ja.
Genau. Vielen Dank für die tollen Bezugnahmen mal wieder.
Ja. Ich habe noch eine Beobachtung, die führt uns vielleicht dann zu unserer Gästin. Und zwar war die Beobachtung, dass sie irgendwie auch so, man kriegt es oft mit, Paare sind in Situationen, das liegt glaube ich einfach an der, dass wir so Mitte 30, Mitte, Ende 30 sind, die sind oft in Situationen, wo sie mittlerweile schon eine Paartherapie in Anspruch nehmen wollen würden und eher haben sie das Problem, dass die Männer, weil oft geht es von den Frauen aus, die Männer halt dann nicht wollen, weil sie glauben, sie brauchen das nicht.
Ist das jetzt?
Das ist jetzt meine Beobachtung. In unserem auch ein bisschen Umkreis oder was man so von Bekannten so ein bisschen hört. Meine Frage ist, wieso ist das so? Männer, finde ich, dann lenken sie dann oft eher einfach mit was anderem ab und suchen woanders einen Ausgleich, so Sport oder was auch immer und wollen dann da gar nicht so hinschauen, obwohl es vielleicht voll helfen würde. Ich habe da lang gebraucht.
Ich wollte gerade fragen, was war es denn bei dir? Also ich hätte jetzt meine Antwort, aber die Frage nochmal wirklich an die, warum? Du warst schon immer sehr schnell dann offen dafür eigentlich.
Ich habe einfach so für mich so gelernt, so einfach probieren. Ich sage zu nichts nein. Und warum hätte ich zu dem nein sagen sollen? Es kann ja, ich glaube, ich habe noch nie jemanden gehört, eine Therapie hat geschadet. Eher meistens im Gegenteil, oder? Und so habe ich es da halt auch gesehen. Also probieren kann man es mal. Man kann ja immer dann sagen, na, ist nichts für mich.
Oder die Person passt nicht da.
Genau, aber von vornherein schon zum Sagen, brauche ich nicht, will ich nicht, ist für mich da noch immer ein bisschen engstirnig. Aber eben, das ist so meine Beobachtung. Ich glaube, das kommt öfter vor, wie man meint. Und warum ist das so? Was ist deine Antwort?
Weil es nach wie vor stigmatisiert ist, einfach so dieses, also generell glaube ich einfach so das Thema Psyche und mentale Gesundheit. Ich glaube, wir tun halt sehr aufgeklärt und sehr offen, seien es aber nach wie vor nur nicht so, zumindest nicht, wenn es dann selber betrifft. Und es hat irgendwie schon so dieses, dann hat man es halt alleine nicht hinkriegt. Und es ist ja auch das, was das habe ich ja auf Instagram auch zeitlang so thematisiert, wenn man dann sagt, Mami, wir gehen zur Paartherapie, was, wieso? Also dass es so den Anschein macht, ja, aber
kriselt es schon so weit?
Genau, kriselt es bei euch so oder warum macht ihr das jetzt? Und das halt schon eher so, glaube ich, vielleicht früher das eher auch so war, das macht man dann halt, wenn es wirklich, wenn man gar nicht mehr selber weiter weiß. Und ich meine, über das redet man ja dann auch mit unserer Paartherapeutin, dass es ja voll sinnvoll ist, rechtzeitig, früher,
präventiv
eigentlich hinzuschauen. Und ich für mein Leben kann einfach auch nur sagen, es ist extrem wertvoll. Man holt sich ja auch so, wenn ich irgendwas nicht weiß, also beispielsweise die Spülmaschine wird kaputt und ich kann sie selber nicht reparieren, dann rufe ich doch einen Handwerker an oder eine Handwerkerin, die vorbeikommt und sich das anschaut. Also eine Expertin, einen Experten, die sich auf dem Themengebiet auskennen. Und auch wenn ich im Leben jetzt, keine Ahnung, was meine Steuern betrifft. Ich mag meine Steuern nicht machen, ich weiß, ich muss sie aber machen. Also hole ich mir doch jemanden an die Hand, der sich da auskennt, der auf das spezialisiert ist und macht es mit mir gemeinsam oder hilft mir dabei. Warum ist es denn nicht so bei eigenen Themen, bei Krisen, bei ja, aber der Partnerschaft, aber auch für einen selber, wenn es Themen gibt, warum hole ich mir nicht einfach Unterstützung? Warum hole ich mir nicht jemanden dazu, der mich jetzt durch diese Zeit, durch diese Phase begleitet, mich vielleicht ein Stück weit an die Hand nimmt, mich bestärkt? Hey, da bin ich doch so viel schneller und es geht nicht um Geschwindigkeit, aber ich denke mir dann oft so, ich will ja im Leben irgendwie weiterkommen, ich will ein gutes Leben haben und ich will mich nicht irgendwie mit den gleichen Sachen dauernd beschäftigen müssen oder über die gleichen Themen 100-mal reden müssen. Und deswegen kann ich es irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen, warum man nicht in dem Bereich auch sagt, ich hole mir da jemanden, der sich da voll auskennt und der das total checkt. Ist für mich eigentlich auch logisch.
Weil ich glaube, es ist immer mehr und mehr jetzt akzeptiert, aber es ist nur was möglich. Luft nach oben.
Führt uns jetzt aber zu unserem heutigen Hauptthema. Wir haben, ich weiß nicht, das war, glaube ich, echt eigentlich ein Impuls von mir, dass ich irgendwann einmal während einer Paartherapiesitzung zu unserer Therapeutin gesagt habe, liebe Silke, wie wäre es, wenn du einfach mal zu uns in den Podcast kommst? Und sie hat, glaube ich, aus einem Impuls heraus einfach gesagt, ja, passt. Und irgendwie so ist es dann heute entstanden.
Genau.
Und
jetzt machen wir das.
Viel Spaß beim Interview oder wie sagt man denn, beim Gespräch mit unserer Paartherapeutin Silke Turek und wir hören uns dann nächste Woche wieder in gewohnter Zweisamkeit.
Genau, viel Spaß jetzt mit uns zu dritt.
So, und wir dürfen heute eine Gästin begrüßen, ist mal wieder eine ganz eigenartige Situation für uns, oder? Wir sitzen ganz anders, aber wir freuen uns sehr, Silke Turek. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Danke, dass du dir die Zeit nimmst und heute mit uns dieses Gespräch führst. Steff und ich haben vorher schon gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu persönlich werden, dass wir im Kopf glauben, wir haben heute eine Therapiesitzung mit dir.
Genau, ganz wichtig.
Aber Silke, deine Beratung heißt Ich und Du Beratung und magst du die vielleicht in kurzen Worten mal selber vorstellen?
Ja, eben danke nochmal für die Einladung. Also ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und ein bisschen erzählen über auch die Art und Weise, wie ich mit Menschen arbeite oder mit Paaren oder mit Familien. Bei mir gibt es ja alles, Familienpaare und auch einzelne Personen. Zu mir ganz kurz, ich habe selber 3 Kinder, die sind eigentlich schon alle erwachsen, bis auf der Jüngste, der geht noch in die Schule. Und also Beziehungsthemen sind seit eh und je mein tägliches Brot. Ganz klar, wenn man selber Kinder hat, dann kommt man da nicht drum herum. Und ja, ich mache jetzt diese Paar- und Familienberatungen seit circa 15 Jahren. Habe angefangen mit einer familienberaterischen Ausbildung. Damals war Jesper Juhl mein Lehrer und bei dem habe ich sehr viel lernen können und was auch damals für mich mit meinen jungen Kindern einfach sehr wertvoll und sehr hilfreich war, einfach da seine Ansicht von, er sagt ja nicht Erziehung, aber seine Ansichten von Beziehungen zu hören und mitzubekommen, live.
Voll schön. Das heißt, ist diese Leidenschaft für das Thema dann schon aus einem persönlichen Need irgendwie entstanden, dass du gesehen hast, da gibt es eigentlich was, wo du gern wirken wollen würdest?
Ich glaube, das war in meinem Leben überhaupt durchgängig so. Also ich bin ja Montessori-Pädagogin und habe damals die Montessori-Ausbildung gemacht, weil meine jüngste Tochter in den Montessori-Kindergarten gekommen ist. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte mehr darüber wissen. Mhm. Und bin dann, während ich in dieser Ausbildung war, mir gedacht, boah, das ist das, das möchte ich machen. Und genauso war es mit meiner familienberaterischen Ausbildung eben, dass ich dann gewusst habe, das ist mein wirkliches Steckenpferd. Da möchte ich hingehen. Und auf diese ganzen Geschichten vom Jesper eben und seine Ansichten hat sich dann später, das habe ich ja erst vor 3 Jahren begonnen, diese EFT-Ausbildung noch angehängt, emotionsfokussierte Paartherapie. Und die eigentlich wirklich eine gute Ergänzung ist zu dem, also und gut aufbaut auf das, was ich in meiner Familienberatungsausbildung mir mitgenommen habe.
Spannend, auf jeden Fall. Also wir kommen ja regelmäßig in den Genuss.
Ja.
Aber ja, da sind wir ja eigentlich auch schon so ein bisschen beim Einstieg. Wir haben im Vorgespräch auch schon kurz drüber geredet. Die Frage, die mich momentan so also sehr beschäftigt, ist, wie sehen eigentlich gesunde Beziehungen aus? Und ich habe so das Gefühl, dass uns irgendwie gesellschaftlich auch so realistische Vorbilder dafür fehlen. Unsere Eltern, ich glaube, ganz viele haben entweder Trennungen erlebt, sind selber irgendwie Scheidungskinder oder wo sich eben die Eltern getrennt haben. Und dann gibt's aber auch wieder so Beziehungen, wo man das Gefühl hat, na ja, die sind zwar noch verheiratet, aber ist das wirklich Liebe oder ist das wirklich Leidenschaft? Also gibt's das eigentlich in Langzeitbeziehungen noch? Und ich glaube, das ist so dieses Thema, was ich so spannend finde momentan auch. Wie sehen eigentlich gesunde Beziehungen aus?
Okay, gesunde Beziehungen ist ja was ich jetzt in meiner Arbeit nicht so wahnsinnig oft treffe. Wenn sie gesund sind, dann brauchen sie mich eigentlich nicht. Obwohl es ja auch wieder ein Blödsinn ist, weil wir haben eh im Vorfeld darüber geredet. Es gibt sowas wie Vorsorgeuntersuchungen, gesundheitliche, also was den Körper betrifft. Aber was unsere emotionale Verfassung betrifft, da schauen wir eigentlich viel weniger drauf. Und deswegen glaube ich, dass auch vorsorgemäßig Paarberatung oder Paartherapie Sinn macht. Und zu der Frage zurück, ich glaube, glückliche Beziehungen findet man vor allem dort, wo Menschen bereit sind, in Verbindung zu bleiben und Konflikte jetzt nicht als etwas Destruktives zu erleben, sondern möglicherweise als etwas, was uns, wenn wir dranbleiben, auch wieder tiefer verbinden können und uns mehr zusammenwachsen lässt.
Ich würde dazu eben fragen, ist es so in unserer Gesellschaft, in der westlichen Welt, warum schauen wir auf unser Auto, machen da regelmäßig unser Pickerl und einen Ölwechsel? Warum, wenn wir Sportler sind, trainieren wir immer, damit uns nichts passiert? Und wieso tun wir das nicht, wenn es um unser Gehirn geht? Sind wir da noch nicht so weit? Oder was ist da?
Ja, aber allein schon, dass du das jetzt sagst, und dir das überhaupt bewusst ist, denke ich, kommt da jetzt einfach Bewusstheit für das einfach immer mehr. Gell? Es ist ja auch bei mir auffallend, dass vor ein paar Jahren war Paartherapie noch lange nicht so ein Thema. Jetzt wird es mehr und mehr. Also es melden sich immer mehr Leute, man hört von wem anderen. Plötzlich sinkt auch die Hemmschwelle.
Ja.
Und sie sagen sich, okay, der macht das auch, also könnt ihr das auch probieren. Und dann ist halt so, dass viele Leute, wenn sie anfangen mit einer Paarberatung, dann merken, das ist gar nicht so schlimm.
Ja, eben. Es ist nicht wie in einem Krankenhaus.
Sondern es ist eigentlich gut. Es gibt mir neue Impulse, wieder über was anderes anzuschauen, andere Blickwinkel nochmal wohin zu schauen. Und ich glaube, das macht es aus.
Ich finde, das ist wie so ein Psychohygiene ist so ein abstraktes Wort, aber ich fühle mich manchmal danach auch so wie auf Wolken. Vorher fühlt sich vieles so schwer an und auch so, dass man das Gefühl hat, man kommt da nicht weiter. Wir reden oft von Spiralen ja, in denen man sich dann irgendwie befindet und aus der man irgendwie aber selber den Ausweg nicht schafft. Und dann ist es danach irgendwie oft so, ja eben, ich habe das Gefühl, als würde ich danach manchmal so auf Wolken gehen. Man fühlt sich so leicht, weil es bricht ja viel auf, man kann auch viele Emotionen einfach, also zumindest ich kann das in unseren Sitzungen ja sehr emotional werden und danach fühle ich mich oft so erleichtert und so, als eben deswegen habe ich dich ja auch gefragt, wie anstrengend das eigentlich für dich ist, aber man lädt ja ganz viel Ballast ja dann letztendlich ja bei dir irgendwo ab und tragt das nach außen, was einem ja vielleicht sonst auch so das Herz manchmal so schwer macht und ich finde, ja, ich habe das Gefühl, meine Gedanken sind danach wieder viel geordneter und mir geht es einfach viel, viel besser in meinem Alltag, auch wenn ich da regelmäßig irgendwie versuche hinzuschauen, was mir da vielleicht gerade auch schwer macht.
Das freut mich natürlich, das zu hören, weil ich mir denke, dann wirkt es auch. Das ist auch ja. Sinn der Sache und das ist eigentlich auch meine Intention, die dahinter steckt. Ich möchte gern, ich bin ja nie lösungsorientiert. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Die Lösung kann ich nicht anbieten, will ich auch gar nicht anbieten, sondern mir geht es immer um diesen Prozess, der in Gang kommt. Und wenn der Prozess gut in Gang kommt, dann gibt es dann plötzlich einen Handlungsspielraum, der sich eröffnet. Und wenn man den wieder hat, dann sieht man auf einmal eine Perspektive, ich könnte mir es von der Seite mal anschauen oder mir fällt jetzt was dazu ein, was ich tun kann. Also einfach, dass man rausgeht und wieder eine Idee hat, ich weiß, wie ich weitermachen.
Mhm, absolut,
ich glaube, das ist das, was sich so gut anfühlt, dann, wenn man rausgeht. Schön, dass es so ist.
ja, finde ich auch.
Ja, vor allem macht es ja voll Sinn, wenn du bist ja eigentlich dann die Übersetzerin, oder? Weil man probiert ja das zu zweit schon auch, wenn man jetzt halbwegs reflektiert ist, probiert man ja auch seine Issues und Problemchen anzusprechen, aber da steht man ja oft so an. Und da finde ich halt das, du bist da wie eine Mediatorin, eine Übersetzerin, die zwischen uns dann das schafft, dass ich verstehe, was die Sarah meint und sie versteht, was ich meine.
Das ist einfach diese Theorie, die auch dahinter steckt, hinter dieser bindungsbasierten und emotionsfokussierten Therapie und Art und Weise zu arbeiten, weil es darum geht, auch eben zu übersetzen, was der andere denn jetzt gerade fühlt, was er denkt und auch einfach ganz klar nachzufragen, was, also die Frage kennst du ja von mir, was fühlst du jetzt gerade da dazu? Und das ist einfach der Prozess und das ist das, um was es geht. Es geht um diese Emotion, die dahinter steckt, oft hinter Ärger oder sonst irgendwas. Es geht um diese tiefere Emotion, die dahinter steckt. Und dann sind wir bei der Verletzlichkeit. Und weil du eben gesagt hast, wie haltest du die Energie, das muss ja anstrengend sein. Ich habe eigentlich ganz selten während meiner Sitzungen das Gefühl, es ist anstrengend. Das passiert mir nur, wenn ich merke, jetzt versuche ich eine Lösung zu finden. Natürlich passiert mir das auch noch mal, dass jemand so leidet, dass ich mir denke, ich möchte jetzt gerne aus ihrem Leid rausholen. Und dann passiert es mir oft, dass ich versuche, Lösungen zu finden. Und wenn mir das dann auffällt, gehe ich natürlich wieder sofort wieder zurück. Aber dann wird es anstrengend. Weil das ist nicht der Weg, sondern es geht darum, Emotionen sichtbar zu machen. Es geht darum, Verletzlichkeit sichtbar zu machen. Und das ist das Schöne an meiner Arbeit und deswegen liebe ich sie so, weil wenn Menschen sich öffnen und sich verletzlich zeigen, dann ist jeder in seiner wahren, ich sage jetzt wirklich Schönheit einfach da. Weil es so authentisch ist und weil es so echt ist. Und dann, wenn diese ganzen Masken plötzlich fallen, dann sitzt der Mensch irgendwie so da, wie er ist. Und ich habe noch keinen getroffen, der dann nicht liebenswert ist.
Das ist ein schöner Satz.
Ja, ich empfinde das wirklich so. Ich empfinde das also. Und es gibt da ganz ein tolles Buch von, kann ich das erwähnen?
Ja, klar.
Es gibt da ganz ein tolles Buch von der Brené Brown, heißt sie, Verletzlichkeit macht stark. Und die redet über Scham.
Oh ja. Riesiges Thema.
Riesiges Thema. Sie redet über Scham und sie redet darüber, was passiert, wenn man sich öffnet, wie schwierig es für einen selber ist, aber was für Geschenk es für den anderen ist, wenn sich jemand öffnet.
Das schafft ja gerade auch Verbindung.
Das schafft Verbindung. Genau, das ist es.
Silke, mit welchen Themen kommen die meisten Paare zu dir? Kannst du da, gibt es da Muster, gibt es da Ähnlichkeiten oder ist es wirklich, jedes Paar hat irgendwie ganz eigene Dynamiken, ganz eigene Themen oder gibt es was, wo du sagst, mal damit strugglen eigentlich echt viele?
Also viele Paare, die zu mir kommen und kleine Kinder haben, leiden unter dem Mental Load.
Das ist mein Lieblingsthema.
Aber noch nie behandelt
das
eigentlich.
Es kommt ganz, ganz viel, obwohl manche das gar nicht so bezeichnen können. Sie sagen gleich eben, ich bin so erschöpft. Mhm. Oft die Frauen, die einfach so wahnsinnig erschöpft sind und sagen, er tut nichts. Der tut nichts. Und ich fühle mich so allein. Das ist ein Thema, was ganz oft kommt. Aber es kommt auch oft das Thema Sexualität, dass einer der beiden Partner mehr Intimität möchte als wie der andere. Und ich sage es jetzt gleich dazu, es ist nicht geschlechtsspezifisch, sondern es betrifft beide Geschlechter.
Beide Themen bei uns ja überhaupt nicht relevant, oder Sarah?
Du wolltest doch nicht so persönlich werden in dieser Folge, oder? Ja, spannend. Ich glaube, dass das ja wahnsinnig zusammenhängt dann, diese Dynamik, oder? Dass eine Seite vielleicht einfach sehr viel tragt und dann eben auch das Thema aufkommt, dass es Erwartungshaltung auf der anderen Seite gibt, gerade jetzt auch was Sex betrifft und dass da dann oft so unterschiedliche Blickwinkel ja auf Beziehungen bestehen.
Ja, das ist sicher spürbar, dass das manchmal zusammenhängt. Dass einfach die Erschöpfung dann so groß ist, wo es gar nicht mehr darum geht, habe ich jetzt überhaupt Lust oder nicht? Ich kann es gar nicht mehr spüren, weil meine Erschöpfung zu groß ist. Und dann geht Lust einfach verloren.
Ja. Jetzt sagen wir mal, da ist ein Paar da draußen, was zuhört und die haben auch so Probleme. Und
Herausforderungen.
Und jetzt nehmen wir mal an, sie wird gern eine Paartherapie machen, er will nicht. Haben wir jetzt schon ein paar Mal so mitgekriegt, öfter mal kommt das vor. Wie gehst du das dann an? Da kommt vielleicht jemand zu dir, fangst dann mit einer Person an, man kann ja keinen zwingen, oder, zur Therapie. Wie fängt man da an?
Natürlich macht eine Paartherapie nur Sinn, wenn beide Partner anwesend sind, das ist schon klar. Und trotzdem möchte ich diese emotionale Not, in der sich die Person, die da anruft, befindet, nicht einfach abtun, sondern sagen, okay, treffen wir uns auf ein Erstgespräch, klären wir mal, um was es geht, weil ich glaube, dieser Mensch in Not will einfach einmal abgeholt werden und das einfach mal erzählen können. Und wir können dann im Laufe des Gesprächs herausfinden, gibt es die Möglichkeit, ohne den Partner an den eigenen Themen zu arbeiten. Partnerthemen können wir natürlich nur zu zweit bearbeiten. Aber manchmal sind es auch Kinderthemen, obwohl die auch natürlich besser mit dem zweiten Partner oder der Partnerin besprochen werden sollten. Aber grundsätzlich lehne ich es nicht ab.
Das heißt, wenn am Anfang mal einfach eine Person von einem Paar daherkommt, passt es auch und dann kann man ja schauen, wie es sich entwickelt, oder?
Es ist ja oft so, dass man ja die Partnerin oder den Partner, der alleine kommt, auch nochmal bestärken kann, was möchtest du denn, was erwartest du dir von der Paartherapie und dass der dann möglicherweise gestärkt rausgeht und jetzt weiß, wie er es seinem Partner oder seiner Partnerin sagen soll. Also oft ist es ja das, dass man so herumwuselt und irgendwie versucht, was anzubringen, so ganz vorsichtig. Und da gibt es den schönen Begriff von der persönlichen Sprache. Und die persönliche Sprache ist eigentlich ganz einfach. Die heißt, ich will oder ich will nicht. Und einfach zu sagen, ich will, dass du da mitkommst, weil mir das wichtig ist, ist ein sehr klarer Satz, ein sehr starker Satz, aber eben auch ein nicht so leicht auszusprechender Satz. Und ihnen vielleicht einfach die Stütze geben oder die Unterstützung geben, dass sie so diesen Satz sagen können, möglicherweise.
Aber was ist, wenn die andere Person dann sagt, nein, ich will nicht?
Dann kann ich nichts machen.
Also ich bin ganz ehrlich, ich habe lange gedacht, HPV ist so ein Frauen- oder Mädchenthema. Gebärmutterhalskrebsvorsorge, das habe ich automatisch mit Frauen verbunden.
Ja, und genauso geht es vielen. Dabei ist HPV weit verbreitet und kann Mädchen und Buben betreffen, also Frauen und Männer gleichermaßen. Aber first things first, vielleicht sollten wir vorher mal erklären, was HPV eigentlich ist. HPV steht für humane Papillomviren und diese Viren sind ziemlich weit verbreitet. Sie können durch direkten Kontakt mit Haut oder Schleimhäuten übertragen werden und unterschiedliche Krankheiten auslösen. Die Symptome bleiben leider oft unbemerkt und eine Infektion kann entweder von selbst abheilen oder eben auch länger anhalten. Und dann können Genitalwarzen, Krebsvorstufen oder sogar Krebs, zum Beispiel eben Gebärmutterhalskrebs, die Folge sein.
Und genau das war für mich wirklich ein Aha-Moment. Vor allem zu wissen, dass es eine Impfung gibt, die in hohem Maße vor bestimmten HPV-bedingten Erkrankungen schützen kann.
Und dass sie laut österreichischem Impfplan schon ab dem 9. Geburtstag empfohlen wird, zu einem Zeitpunkt, an dem das Immunsystem besonders gut darauf reagiert.
Also danke, dass du da echt so offen und viel drüber sprichst. Für mich ist das kein Frauenthema mehr. Das ist ein Gesundheitsthema und vor allem auch ein Elternthema.
Genau, Vorsorge heißt nämlich nicht Angst, sondern Verantwortung übernehmen, bevor überhaupt was entsteht.
Und wenn ihr euch dazu informieren wollt, weitere Informationen rund um HPV erhaltet ihr bei eurer Ärztin oder eurem Arzt oder auf gemeinsam-gegen-hpv.at.
Dann kann jetzt die eine Person weiterhin kommen und sagen, wie es ihr damit geht, dass die andere Person nicht kommen möchte.
Ist es dann vielleicht, wie soll ich sagen, verliert man sich dann unter Umständen vielleicht auch? Wenn jetzt eine Person wirklich sagt, gut, dann mache ich es für mich selber, dann gehe ich für mich. Das ist ja, glaube ich, immer ein gesunder Weg zu sagen, ich schaue jetzt zuerst einmal bei mir auf meine Themen, was kann ich eigentlich an mir arbeiten, dass ich vielleicht auch besser mit manchen Themen, Konflikten, Herausforderungen umgehen kann. Aber was ist, wenn langfristig der andere dann so verweigert, an sich zu arbeiten?
Okay, das ist jetzt pauschal schwierig zu sagen. Meine Praxis heißt ja Ich- und Du-Beratung. Und das Ich kommt bewusst vorher.
Habe ich mich auch gefragt, nämlich. Ja. Weil ich stoße mich immer da dran, weil normalerweise sagt man ja so, der Esel nennt sich zum Schluss.
Ja, genau, genau, das haben wir alle im Kopf und trotzdem geht es darum, ich muss bei mir anfangen. Und deswegen steht das Ich auch bewusst an erster Stelle.
Ja.
Und ich kann natürlich ganz viel für mich erst einmal tun und klären und versuchen, wie ich weiterkomme. Möglicherweise gewinne ich dann im Laufe des Prozesses Klarheit darüber, will ich in dieser Beziehung noch länger sein oder nicht. Das ist ja auch immer offener Ausgang, gell? Also.
Ja, zu dem Thema, wie ist das generell? Jetzt kann man Paare zu dir, man hat ja oft einmal gehört, dass vielleicht das fast dann nur eine Begleitung der Trennung ist, so eine Paartherapie, weil die Paare schon vielleicht zu spät kommen. Ist das, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, du kannst nur von deinen ganzen Therapien erzählen, aber ist das öfter der Fall oder gibt es da keine Statistik oder also deine Statistik?
Ich hab keine Statistik darüber. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dass sich Paare schon immer wieder trennen, aber es ist sehr deutlich spürbar, weil sich meistens dann ein Teil schon emotional verabschiedet hat.
Also wenn sie zu dir kommen, schon eigentlich...
Ja, genau, das ist eigentlich spürbar. Deswegen mache ich auch diese Einzelgespräche. Also ich mache ja zuerst ein Erstgespräch, wo wir einfach kurz besprechen, was ist, und mache dann mit beiden Partnern ein Einzelgespräch, einfach zur Biografie, von wo sie gerade stehen, wie die aktuelle Beziehung ist, einfach um mir nochmal ein Bild zu machen und um auch zu schauen, wo stehen sie denn gerade in ihrer Beziehung. Ist es eher schon am Ende oder nicht? Ja. Und dann gibt es natürlich immer so Kontraindikationen, also wie zum Beispiel Suchtproblematiken oder Außenaffären, die dann schon das Ganze nochmal erschweren. Und was vielleicht wichtig dazu zu sagen, ist, dass alles, was in einem Einzelgespräch besprochen wird, muss dann auch im Paargespräch besprochen werden. Also ich bin niemals Geheimnisträgerin von irgendwas, was die einzelnen Personen bei mir lassen.
Mich würde interessieren, also jetzt gerade durch Social Media, durch Instagram, wir sind ja schon, zumindest nehme ich das so wahr, wahnsinnig reflektiert jetzt so. Wir setzen uns viel mit unseren Themen auseinander und trotzdem ist es ja dann eigentlich, dass Theorie und Praxis ja in Beziehungen komplett auseinanderklaffen. Also man kann ja viele Sachen im Kopf verstanden haben und wissen, wie sollte ich mir jetzt da vielleicht in so einer Konfliktsituation verhalten oder wie wäre das denn besser zu reagieren, aber das gelingt ja dann oft einfach auch nicht. Und warum schaffen es viele Paare nicht? Also man streitet ja dann oft eigentlich über dieselben Dinge, immer wieder. Und warum schafft man es nicht, obwohl man das im Kopf verstanden hat, aus dem selbstständig auszubrechen? Aus diesem Kreislauf sozusagen, aus diesem Muster.
Vielleicht darf ich da jetzt ein bisschen ausholen.
Gern. Wir haben Zeit.
Weil es ist ja die Art von Paarberatung, die ich mache, ist emotionsfokussierte Paartherapie. Und die geht zurück auf die Bindungstheorie von John Bowlby, der ja gesagt hat, wir haben alle Bindungs, Bindungserfahrungen gemacht in unserer Kindheit. Es gibt 4 verschiedene Bindungsstile, die agieren eben alle anders irgendwie. Also, aber trotzdem, es ist diese Theorie dahinter zu wissen, ist weniger wichtig, als wie einfach zu wissen, dass wir Bindungswesen sind. Mhm. Und dass diese Bindungen einfach uns emotionale Sicherheit oder eben Unsicherheit vermittelt haben, die wir in unserer Kindheit erfahren haben, dass wir da viele Bindungsverletzungen erfahren haben, wenn man nicht sogar von Bindungs- und Entwicklungstraumata sprechen kann. Also das haben wir irgendwie alle. Die Menschen, die in ihrer Kindheit sicher gebunden waren, die schlagen meistens bei mir nicht auf. Weil sicher gebunden heißt, ich bin okay, du bist okay. Und wenn du Probleme hast, dann lass es mich hören, mich interessiert, was dahinter steckt. Und sind weniger dabei, Dinge persönlich zu nehmen, sondern sind mehr interessiert in der Beziehung und in dem, was denn dahinter steckt. Und diese Bindungen, die wiederholen sich dann später in Beziehungen. Also wir versuchen immer wieder korrigierende Erfahrungen zu machen, damit wir vielleicht aus diesem Ängstlichen herauskommen, aus diesem Vermeidenden herauskommen, aus diesem Desorganisierten herauskommen, was ganz eine schwierige Bindung ist, das Desorganisierte, weil das hat so ein Problem mit Nähe und Distanz. Also das ist so die Bindung, wo man sagt, komm her, geh weg. Vielleicht kennt ihr das so. Mhm. Die wollen Nähe, aber wenn man zu nah kommt, dann bitte wieder weg. Mhm. Also das ist oft recht schwierig. Aber ganz oft kommen Paare zu mir, wo es irgendwie immer klassisch ist. Es gibt einen Verfolger, also jemand, der versucht, auf den anderen zuzugehen, der Kontakt will, der Verbindung will, der dafür kämpft. Und der andere ist meistens der sich ein bisschen zurückzieht und in den Rückzug geht und sagt, ich tue lieber nichts, weil alles, was ich tue, ist irgendwie falsch. Mhm. Und das sind dann so die Dynamiken, die entstehen. Und diese Dynamiken, das ist dann dieser Zyklus. Und wenn wir in dem Zyklus drin sind, dann ändern sich zwar vielleicht die Themen, deswegen arbeite ich ganz selten mit Themen, sondern immer mit dem Prozess, der dahinter steckt. Weil es eben darauf ankommt, was ist das, was dahinter steckt. Und wenn ich eine gute Basis habe und wenn ich weiß, ich bin meinem Partner nahe und ich kann mich auf den verlassen und ich bin sicher in dieser Beziehung, dann kann man Themen ganz anders bearbeiten, weil man es nicht persönlich nimmt, wenn der andere Meinung hat. Und wir haben ja immer das Gefühl, gute Beziehungen erkennt man daran, dass es keine Konflikte gibt. Mhm. Und das ist einfach falsch.
Ah.
Das ist einfach falsch, weil Konflikte sind einfach die Normalität. Weil wenn 2 Menschen zusammenwohnen und unterschiedliche Vorstellungen oder unterschiedliche Bedürfnisse haben, dann kommt es zum Konflikt. Und jetzt ist die Frage, wie gut kann ich in der Verbindung bleiben, auch wenn es zum Konflikt kommt. Und wenn ich das nicht gut kann, weil ich die Sachen persönlich nehme, dann kommt es eben zu diesem Zyklus, der sich dann immer wieder wiederholt. Der eine verfolgt den anderen, will unbedingt Nähe, der andere sagt, oh Hilfe, das wird mir jetzt zu viel und jetzt habe ich wieder was falsch gemacht und was soll ich denn machen, ist immer alles falsch, was ich mache. Und dann zieht er sich zurück und sagt vielleicht gar nichts mehr. Der andere kriegt jetzt erst recht die Panik, weil er kann ihn nicht mehr erreichen und wird vielleicht laut, wird beleidigend möglicherweise auch. Und so sind wir dann in einem Zyklus drinnen. Und jetzt geht es darum, diesen Zyklus einfach als allererstes mal sichtbar zu machen, sodass er dem Paar bewusst wird. Schaut, das ist das, was da zwischen euch die ganze Zeit passiert.
Da hat ja wahrscheinlich jeder jetzt irgendwo selber drin gehört, oder? Nehmen wir mal an, liegt es dann eigentlich immer an der Kindheit, wie man aufgewachsen ist eigentlich? Weil du sagst, oder es gibt auch schon die Menschen, die sicher aufgewachsen sind, die haben dann, oder so wie du jetzt gesagt hast, vielleicht nicht nötig, irgendwann in Therapie zu gehen. Wäre dann eigentlich so jetzt meine Logik, die perfekte Beziehung wäre die Kombi von 2 so Menschen, oder?
Nein, ihr müsst euch das...
oder gibt es die perfekte? Ja,
ich glaube,
ihr
müsst euch das so vorstellen, dass wir alle Bindungsverletzungen erfahren haben in unserer Kindheit. Und aus dieser Verletzung, gerade wenn es jetzt auch ein Traumata ist immer grenzüberschreitend, oder? Es verletzt immer deine Grenzen. Und wenn du das als Kind erfahren hast, dass deine Grenzen überschritten worden sind, ununterbrochen, dann hast du kein gutes Gefühl mehr, wo deine Grenze ist. weil sie dauernd überschritten worden ist. Und was dann passiert, ist, dass diese Menschen oder wir alle, weil es uns meistens alle so geht, dann selber immer auch über unsere eigenen Grenzen gehen. Und dann ist oft einmal so, dass die Reaktion auf etwas, was mir nicht passt oder was jetzt gerade passiert ist, einfach so verspätet erfolgt, weil es uns erst dann auffällt. Weil wir nimmer gut sind im Grenzen spüren. Und das ist ja das, wofür Kinder einfach das Fantastischste sein, was es gibt, weil Kinder latschen immer über unsere Grenzen und wir können am besten lernen, wo sind meine Grenzen. Und in dem Moment, wo ich anfange zu schreien mit den Kindern, ist es meistens schon viel zu spät, weil die Grenzüberschreitung ist vorher passiert. Aber wir nehmen sie nicht wahr. Und jetzt haben wir mit Kindern echt eine wunderbare Möglichkeit zu lernen, wenn wir es nicht wirklich können, und die wenigsten können es, einfach zu lernen, wo war der Punkt, wo die Grenze überschritten worden ist. Weil da hätte ich einfach sagen können, halt, das geht mir jetzt zu weit, ohne große Emotion.
Also die das ist mega schwer, die zu... Also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, die kann ich meistens erst hinterher dann sagen... Ah ja, genau, das wäre der Punkt gewesen. Oder da spüre ich jetzt, also ich spüre manchmal mittlerweile gerade, was jetzt so Situationen mit den Kindern betrifft, dass ich das Gefühl kriege, da kommt jetzt meine Wut. Und das war aber auch ein Prozess, das zu spüren, nicht, dass eben das Fass so unkontrolliert platzt, sondern dass ich richtig merke, so, oh hoppla, jetzt steigt es auf. Und dann gibt es Situationen, wo ich reagieren kann und in andere, wo ich weiß, so, jetzt bin ich nur mehr Passagier, jetzt... Ja.
Genau, und damit beschreibst du wunderbar den Prozess, den wir auch in der Paarberatung einfach immer wieder gehen. Es geht darum, das aufzuzeigen, das bewusst zu machen. Und du sagst ja, du spürst so langsam, dass die Wut kommt.
Ja, ja, die steigt auf.
Ja, die steigt auf oder die kommt langsam. Und einfach nur diese Bewusstwerdung, aha, jetzt kommt Wut, kann möglicherweise schon einen Raum eröffnen, wo du die Möglichkeit hast, anders zu reagieren. Mhm. Weil sonst ist ja meistens, kein Platz. Es kommt der Reiz und es kommt sofort die Reaktion. Das passiert meistens ganz schnell. Und das ist das, was ich gern möchte, dass meine Paare das lernen, dass sie versuchen, sozusagen einen Zeitkeil zu setzen zwischen dem Reiz und der Reaktion. Weil wenn wir es schaffen, möglicherweise da einen Raum aufzumachen, da dazwischen, da kann man was anderes tun, da hat man Handlungsspielraum, da kann man versuchen, anders zu reagieren. Und ich glaube, das war ja auch eine Frage, das ist nämlich so spannend. Ich habe das doch eh schon 1000 Mal gesagt und du hörst es nie. Ja, also okay, klar, wenn du immer wieder das Gleiche sagst, dann wird der andere immer wieder das Gleiche hören. Und ich glaube, das kennen wir auch irgendwie. Also das ist so interessant. Wir sagen immer das Gleiche und tun immer das Gleiche und erwarten uns andere Ergebnisse.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Und wenn du da diesen Raum plötzlich hast, zwischen Reiz und Reaktion, dann hast du eine Wahlmöglichkeit plötzlich und kannst sagen, ich kann aber jetzt eigentlich auch einfach sagen, dass ich mich jetzt gerade ärgere.
Es ist
und
ja
nicht losschießen.
Das ist ja ein Stück weit, muss man ja da aus Gewohnheiten ausbrechen, oder? Weil also eine Reaktion ist ja was sich eingeschleift hat. Also muss ich das ja auch. Man sagt ja oft, man muss Sachen 30, 60 Mal machen, bis man überhaupt eine Gewohnheit ändert. Ist es da so ähnlich?
Ja, und deswegen kennt ihr das ja vielleicht von mir auch, dass ich immer wieder sage, halt, bleiben wir mal kurz da, können wir da mal kurz verlangsamen. Schauen wir uns das mal an. Können wir verlangsamen, einfach langsamer werden. Wir sind so schnell alle. Und dann einfach wirklich zu sagen, okay, und was passiert jetzt gerade? Und dann hole ich die Paare oft genau aus diesem Reizreaktionsmuster heraus, weil in dem Moment, was passiert da? Weil der ist oft nicht bewusst. Und wenn ich den bewusst mache, so wie du sagst, ich merke, das ist so eine Bewusstwerdung, so eine langsame. Und das wird dann immer früher. Und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du sagen kannst, halt, wenn du jetzt weitergehst, nachher wäre ich wütend.
Mhm. Ja, oder was ich mittlerweile auch gelernt habe, gerade gestern, also eine Situation, dass ich dann gesagt habe, gib mir gerade den Raum. Also nicht so, dass es dieses ist so, Reiz, Reiz, Reaktion, Reaktion, sondern dass es dann eigentlich ist so, stopp, ich merke jetzt eigentlich gerade, dass mir das gerade viel zu viel ist. Ich brauche gerade einfach die Zeit für mich, gib mir den Raum, damit ich überhaupt selber weiß, was jetzt gerade eigentlich vor sich geht und dann kann ich erst kommunizieren. Und das war zum Beispiel gestern auch so eine Situation, wo ich jetzt im Nachhinein sage, eigentlich haben wir es voll gut gemacht, weil zuerst war schon wieder dieses, und warum pumpst du mich an und man pumpt sich gegenseitig so an und bis ich dann gesagt habe, lass mich doch bitte einfach kurz,
muss man
bitte,
halt rechtzeitig mir, kommunizieren.
Ja, es war vielleicht am Anfang, habe ich das total an dir ausgelassen und es hat ja dann auch sofort wieder was erzeugt und wir waren wieder in diesem Ping-Pong, bis ich dann irgendwie auch gesagt habe, gib mir jetzt den Raum. Und dann habe ich mir den Raum genommen und dann konnte ich kommunizieren, was gerade eigentlich los ist, was mich eigentlich gerade beschäftigt oder was mir gerade zu schaffen macht. Und dann konntest du mich auffangen. Und
erst
das war
dann habe ich ja verstanden, dass es nicht an mir liegt.
Ich habe davor allerdings mehrfach gesagt, es liegt gerade nicht an dir. Das wurde aber nicht gehört, glaube ich. Aber es war gestern, fand ich, voll das korrigierende Erlebnis, ja, irgendwie auch so, wie wir das anders machen können. Und die schaffen wir gerade eigentlich immer öfter. Oder? Findest
ja
du nicht auch?
Find ich
ja, ihr schafft neue Räume.
Mhm. Ja. Absolut.
Und du bezeichnest es dann auch noch so, gib mir mal kurz Raum.
Ja, das empfinde ich auch so. Dann wirklich so dieses, ich brauche gerade dieses, wenn dann jemand kommt und einer von dir was will, dann ist ja wirklich wie so, dann kann man nur mehr reagieren irgendwo.
Ja, und ich habe mittlerweile verstanden, dass dann, es geht gerade nicht um mich, und ich muss das
schwer,
nicht auf mich.
Das ist schwer für dich, gell?
Ja, war nicht leicht. Ja. Und dass ich das nicht auf mich beziehe, ist ja auch gar nicht so leicht.
Ja, eh. Das ist ja das Problem von vielen Paaren. Dieses eben nicht persönlich nehmen.
Ja, das Schuld zuweisen. Das haben wir auch vorher gesagt, oder? Es geht eigentlich nie um Schuld. Oder wie hast du das vorher formuliert?
Es geht, also gerade in dieser Zyklusarbeit, oder, wo wir dann drinnen sind, gerade da geht es überhaupt nicht um Schuld. Es geht also, du bist nicht schuld und dein Partner oder deine Partnerin ist nicht schuld, sondern es ist einfach, ihr habt, um euch zu schützen, um euch irgendwann einmal vor Verletzungen zu schützen, habt ihr begonnen, da was zu kreieren zwischen euch. Und das passiert jetzt mal. Das ist die Dynamik oder der negative Zyklus, der da einfach entsteht. Und der ist euer Feind, dieser Zyklus. Der ist auch nicht schuld, aber das ist das, was passiert. Und jetzt geht es darum, dahinter zu schauen. Was passiert? Deswegen frage ich so oft, was passiert, bevor du was sagst? Was passiert da? Und ihr wisst es aus eigener Erfahrung, man kann da hinspüren.
Ja.
Es funktioniert. Das ist jetzt nicht abstrakt oder sonst irgendwas, sondern es funktioniert wirklich. Manchmal geht es nicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, mal leichter, mal manchmal schwerer.
Manchmal geht es nicht, da kommt da so ein, ich nenne den immer gern den Beschützeranteil, der dann dazwischen springt, weil ich ja gern oft einmal mit Anteilen arbeite, die so in uns da so immer so sprechen und reden. Und oft einmal gibt es einen Beschützeranteil, der sagt, nein, da gehen wir jetzt noch nicht hin, das ist mir zu früh. Und ich nehme den aber ernst. Und dann reden wir vielleicht über den Beschützeranteil, was der gerade braucht und wo der herkommt und ob ihr den kennt und wann der dann in euer Leben gekommen ist oder so weiter. Irgendwann, der wollte irgendwann einmal in eurem Leben was beschützen. Möglicherweise ist es so, dass er inzwischen immer noch eine Aufgabe macht, die überhaupt nicht mehr zu erledigen ist. Aber dann muss man sich mit dem ein bisschen auseinandersetzen. Und ihm dann sagt, okay, du hast das für mich erledigt, jetzt verstehe ich das, was du da immer machst. Vielleicht können wir für dich jetzt eine andere Aufgabe suchen.
Mhm.
Und also so, es gibt dieses Inner Family System, weiß nicht, habt ihr davon schon einmal gehört?
Mhm.
Nein.
Da geht es einfach darum, dass wir alle verschiedene Anteile in uns haben, die miteinander sprechen. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine Art von Schizophrenie, sondern es ist wirklich so, du kennst das alle, wir haben alle diesen Manager-Anteil, der uns da und antreibt. Wir haben Beschützer-Anteile, die auf uns aufpassen. Wir haben gut organisierte Teile, Kritiker. Die Kritiker kommen auch, sind meistens so Manager-Kritiker-Typen.
Die Träumer.
Ja, und dann gibt es aber dieses eigene Selbst, dieses Selbst ist kein Anteil und das hat reguliert eigentlich die anderen Anteile. Und von diesem Selbst aus die Anteile anzuschauen und dann wirklich, weil oft sind es so Stimmen, wo man sagt, das kann ich überhaupt nicht an mir leiden, wenn das jetzt wieder kommt, das ist so schrecklich und so unsympathisch. Und aber es nochmal von der Seite anzusehen, dass die alle diese Stimmen irgendwann einmal nur zu unserem Besten waren. Die wollten uns nie was Schlechtes, sondern die wollten uns immer beschützen. Und manchmal nehme ich das dann so her und sage, schau mal, was glaubt der Anteil, wie alt du bist? Zum Beispiel. Und dann kommt, ja, so 5. Und dann sagen wir, okay, dann erzähl ihm doch einmal, wer du jetzt bist. Du bist jetzt, was weiß ich, 40 Jahre alt, hast in deinem Leben alles Mögliche gemacht, hast den Ö3 Podcast Award gewonnen oder sonst was. Und das war's ja alles gar nicht vielleicht. Ja. Und deswegen, das mische ich manchmal ganz gerne in meine Arbeit hinein, weil ich den Ansatz sehr praktisch finde, weil es auch oft hilft, wenn etwas so persönlich geht, oder? Einfach, wir haben das auch mal gehabt, wo man mal gesagt hat, es gibt einfach Charakterzüge oder Anteile an dir, die sind schwierig für die Sarah. Aber das bist nicht du als Stefan.
Das war jetzt ein Beispiel, Sarah.
Ja. Gell? Also einfach auch, um von dem ich bin als Ganzer falsch wegzukommen zu dem es gibt Teile, die versteht die Sarah vielleicht nicht an mir. Und da können wir dann vielleicht nochmal drüber reden, was der Teil denn, was der macht, was der sagt, wie der ist.
Das Ganze ist ja aber schon auch anstrengend. Diese innere Arbeit, da immer wieder hinzugehen. Und ich habe so das Gefühl, man muss schon irgendwie auch bereit dafür sein. Also vielleicht jetzt, wir hätten es auch schon viel früher vielleicht gebraucht, aber da hat teilweise auch so die Kraft gefehlt. Was sagst du da? Ist es so, dass man es genau in solchen Momenten dann besonders braucht, wo man eigentlich das Gefühl hat, ich habe jetzt gar keine Kapazitäten eigentlich für das, für so eine Therapie oder für diese innere Arbeit?
Nee, ich glaube, dass dann genau den Vorteil hast, dass er das dann wieder umgekehrt Energie gibt und wahrscheinlich also sogar viel mehr, oder? Nehme ich das richtig an?
Also ich habe zum Beispiel schwer zu sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, die Paare kommen immer genau zu dem Augenblick, wo sie bereit sind zu kommen.
Naja. Also darf man vielleicht auch auf das einfach vertrauen, dass wenn man das Gefühl hat, wir machen das jetzt, dass dann der richtige Zeitpunkt einfach dafür da ist.
Ja, ich glaube, dass man sich darauf ein bisschen verlassen kann, weil man auch das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Ich glaube, wenn man diesen Druck aufbaut, ich müsste jetzt eigentlich und ich sollte, dann sind wir eh schon wieder bei.
Schwierige Wörter, ja, ich soll und ich muss, ja. Wir haben vorher kurz über das geredet, dass Konflikte ja irgendwie ja verpönt sind, dass man sich ja oft, also ich finde, gerade wenn man viel Zeit auf Social Media verbringt, dann hat man so das Gefühl, mal bei allen anderen Paaren, da läuft es super, das sind die perfekten Paare, die streiten bestimmt nicht, nur wir haben diese Konflikte und wir haben diese Themen und wir streiten uns so oft und dieses Streiten, finde ich so, es hat so einen negativen Charakter, wie wir vorher ja schon kurz gesagt haben. Und ich finde, es wird auch, was, ihr streitet so viel, ja, dann muss die Beziehung eigentlich schlecht sein. Und ich frage mich dann schon oft auch so einfach mit diesem gesellschaftlichen Blick, wo stehen wir denn da gerade? Wie können wir es schaffen, uns von diesen Mustern und von diesen Dingen, wie sollte eine Beziehung denn ausschauen, auch wirklich frei zu machen?
Ich denke, da sind wir jetzt in einer Wertefrage drinnen, irgendwie, gell? Weil du hast es ja vorhin auch schon gesagt, es fehlen uns Vorbilder. Also euch fehlen Vorbilder, aber mir haben auch schon Vorbilder gefehlt. Und zwar hat sich das ja alles entwickelt, auch die ganze Kindererziehung aus einer Gehorsamskultur heraus. Also früher hat man sich nicht daran orientiert, was einem wichtig ist. Früher hat man sich daran orientiert, was man tut und was man nicht tut. Das war früher klar. Also das war so ein allgemeiner Konsens, der war klar, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, das ist verpönt. dass sie es erwünscht.
Das habe ich auch noch richtig krass drinnen, dass ich auch oft zu den Kindern sage, so sitzt man nicht am Esstisch.
Gell, das passiert auch.
Ja.
Das passiert auch einfach. Und diese Gehorsamskultur ist irgendwie ausgestorben. Es gibt ja auch ein Buch vom Jesper Juhl, das heißt Vom Gehorsam zur Verantwortung. Mhm. Und ich glaube, das ist genau der Ersatz. Mhm. Die Verantwortung, und zwar die Verantwortung zu tragen für das, was mir wichtig ist im Leben. Also wenn wir jetzt bei Eltern bleiben, dass wir als Eltern einfach wissen, wir haben bestimmte Werte, die sind uns wichtig, keine Ahnung, Integrität, Respekt, mhm. Wertschätzung, Ehrlichkeit, egal, also was euch halt einfällt, was sind meine Werte? Und diese Werte möchte ich meinen Kindern gerne vermitteln. Und dafür haben wir keine Vorbilder, weil die haben in meiner Zeit schon gefehlt. Ich habe damals eben das Glück gehabt, dass ich die Ausbildung gemacht habe und deswegen ein paar Tools an die Hand gekriegt habe. Ihr könnt meine Kinder gerne interviewen, ob es was geholfen hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, alles, was wir jetzt versuchen, anders zu machen, wird sich aber erst in der nächsten Generation zeigen. Deswegen schwierig, Vorhersagen zu treffen. Habe ich deine Frage jetzt beantwortet?
Es kamen jetzt auch noch so Fragen aus der Community. Und eine davon ist auch so eine Frage, die man vielleicht ja gar nicht so gern laut stellen will, weil sie ja verletzend sein kann. Und das ist so das Thema, was ist, wenn man den Partner, die Partnerin nicht mehr anziehend findet? Kann man da noch was tun? Oder war dann auch noch eine Frage, wann merkt man, ob der Zeitpunkt jetzt da ist, vielleicht doch zu gehen?
Also ein bisschen, glaube ich, kann man es daran festmachen, solange diese Dynamik noch im Raum ist, die, von dem wir eben geredet haben, dieser negative Zyklus, solange der noch da ist, solange es noch irgendwas zu kämpfen gibt, ja, solange die Paare noch kämpfen miteinander, ist auch meistens die Chance da, dass die Beziehung wieder funktioniert. Naja. Ich glaube, man kann sich vielleicht ein bisschen daran orientieren, ob jemand emotional sich schon verabschiedet hat.
So eine Art Resignation schon da ist,
ja,
oder?
Ja, das ist so ein Gefühl weg. Wut ist nur so ein richtiger, guter Anker, um in der Beziehung zu bleiben, weil da möchte ich noch was machen, da ärgere ich mich leid. Aber wenn dann dieses Gefühl aufkommt, so, ich glaube, müsste nicht mehr, was ich da machen. Das ist eher so, da kommt so eine Traurigkeit, ein bisschen eine Traurigkeit, ein bisschen eine Resignation, ein bisschen eine Gleichgültigkeit. Dann ist meistens eigentlich angesagt, sich vielleicht doch besser zu trennen. Obwohl ja auch wenn Paare zu mir in die Therapie kommen, manchmal ist eine Trennung ja auch der wesentlich bessere Schritt, als wie zusammen zu bleiben. Weil Trennung heißt ja nicht unbedingt, ich habe es nicht geschafft, ich habe versagt, sondern einfach in dieser Beziehung ist Wachstum, Veränderung einfach für mich nicht möglich. Und deswegen verlasse ich sie jetzt.
Das finde ich auch oft, dass Trennung so wahnsinnig negativ behaftet ist. So. Die haben es nicht geschafft und das finde ich auch irgendwie schwierig, wie du sagst, weil es kann ja für zwei Individuen der bessere Weg einfach sein, dass jeder wieder seinen Weg geht.
Ja.
Eine weitere Frage war auch, wie geht man damit um, wenn es gewisse Auslöser von außen gibt? Also wenn zum Beispiel immer die Schwiegereltern Streitthema sein oder es gibt irgendwie eine Person, ich glaube, es fiel als Beispiel einmal der Onkel, der mit im Haus wohnt. Was ist, wenn das immer zu einem Streit führt? Wie geht man damit um?
Okay, da geht es jetzt wieder ein bisschen darum, das sind meistens dann Themen, mit denen Paare kommen. Und ich arbeite eigentlich niemals an den Themen, sondern immer nur am Prozess. Es geht darum, die Beziehung zu stärken. Es geht darum, dass die Partner und Partnerinnen von sich gegenseitig wieder das Gefühl haben, die Beziehung ist verlässlich, ich werde sehen, ich bin da. Und in dem Moment, wo wo ich gesehen werde und wo ich ernst genommen werde, werde ich auch mit meinen Themen ernst genommen. Mhm. Und dann, also du müsst euch das vorstellen, wie das ist, einfach dieser Unterbau, einfach dieses Fundament, die Beziehung ist das Fundament und darauf kann man dann auch schiefe Häuser bauen. Also das ist kein Problem. Ich glaube, deswegen, also schönes Themen, Bild, ja. Themen behandle ich eigentlich nur, wenn wir das Thema herauspicken, um dann in den Prozess zu gehen.
Mhm.
Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Ja, kennen wir ja, dass ein Thema wie ein Auslöser gibt, um dann eigentlich tiefer zu gehen und zu schauen, was für Emotionen löst es jetzt eigentlich gerade bei mir aus. Genau. Das meinst du, oder? Mhm. Ja.
Genau.
Ja, stimmt. Kann ich auch so unterschreiben.
Ist ja dann auch die Reihenfolge, genau, oder? Zuerst schaut man auf sich, dann kommt die Beziehung und dann erst die äußeren Einflüsse, oder? Wie andere Menschen. Oder? Das ist also die Reihenfolge von der Priorität her. Oder?
Aber manchmal ist man so wahnsinnig verunsichert. Und dann geht es einfach darum, die einzelnen Personen in der Beziehung auch wieder ein bisschen zu stärken. Dass sie Zugang bekommen zu ihrem Gefühl. Weil es gibt so viele Menschen, die haben ganz schlecht Zugang zu ihrem Gefühl und fühlen sich dauernd falsch. Und die jetzt einfach einmal dahin zu bringen und zu sagen, was spürst du jetzt gerade und wie fühlt sich das an? Oder ich gehe ja auch oft in den Körper und ich sage, wo spürst du das im Körper? Was macht der Körper jetzt gerade? Weil der Körper ist der immer zuerst reagiert. Lang bevor unser Verstand reagiert, hat unser Körper schon reagiert. Deswegen ist es oft gut zu fragen, okay, spürst du das? Wo spürst du das? Wie fühlt sich das an? Und dann kann man über dieses Gefühl auch nochmal hingehen und einfach den Menschen Vertrauen schenken in ihre Gefühle, dass sie eigentlich schon wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen.
Mhm.
Auch wenn sie es kognitiv sich jetzt vielleicht schwer tun und sich nicht vertrauen, von ihrem Verstand nicht vertrauen, aber der Körper, heißt ja immer so schön, der Körper lügt nicht.
Mhm.
Und da ist es zu spüren, stimmt's oder stimmt's nicht.
Voll schön.
Ja.
Ich glaube, wir haben jetzt voll viel besprochen. Ich glaube, was ich so mitnehme, ist einfach wirklich so dieses, eigentlich sind die Themen immer an der Oberfläche. Die sind eigentlich wie so ein Ergebnis fast schon. Und das, was dahinter liegt und das, was es zum Anschauen gilt, ist ja die Gefühle dahinter. Hast du irgendeinen Tipp oder so 3 Dinge, die Paare machen sollten oder keine Ahnung, wenn wir jetzt aus dieser Folge halt rausgehen und da hören vielleicht auch Paare zu, wir wissen, dass Paare zuhören. Sagst du, macht's das, um in Verbindung zu bleiben? Gibt's da so einen Tipp?
Im Gespräch bleiben.
Mhm.
Was ganz wichtig ist, was ich glaube ich heute noch nicht gesagt habe, ist, was auch mein Geheimnis von dem, warum ich so gern meine Arbeit mache, ist, ich interessiere mich so sehr für Menschen. Mhm. Und ich glaube, dass das überhaupt der Geheimtipp ist in ganz vielen Beziehungen, nicht nur in Paarbeziehungen. Ich denke mir das zum Beispiel auch ganz oft in der Schule, wenn die Lehrer sich ein bisschen mehr für ihre Schülerinnen interessieren würden und in Beziehung gehen würden, dann hätten wir viele Probleme nicht. Und ich glaube, dieses Interesse, dass ich, wenn ich was nicht verstehe, dann wirklich frage, hey, ich verstehe nicht, was du sagst, kannst du mir das bitte erklären? Es interessiert mich, was in dir gerade vorgeht. Einfach dieses Interesse an seinem Gegenüber zu behalten und immer wieder mit Freude zu entdecken, dass es da noch was zu entdecken gibt.
Mhm.
Und dass der Mensch doch, solange ich schon mit ihm zusammen bin, immer wieder neue Facetten zeigt, die ich noch gar nicht kenne. Also dieses neugierig bleiben auf meinen Partner und sich dafür halt wirklich Inseln schaffen im Alltag oder eben einfach Zeiten schaffen, wo man miteinander reden kann. und dem Priorität zu geben, also die vielleicht wirklich in Kalender einzutragen. Wir haben da unser Gespräch an diesem Abend und das hat Priorität Nummer eins. So wie der Zahnarztbesuch.
Ja. Oder wie eine Podcastaufnahme, aber ja, man genau. muss sie ja nicht veröffentlichen.
Ich habe Bekannte, die trinken jeden Abend irgendein Nahrungsergänzungsmittel miteinander. Mhm. Und das ist irgendwie so ihr Ritual. Vorm Einschlafen sitzen sie sich gemeinsam an den Esstisch. Ich glaube, sie sind über 20 Jahre ein Paar und reden miteinander und trinken diese Saftel und lassen den Tag Revue passieren und reden da auch über ihre Gefühle. Mhm. Und das fand ich, also schaffen wir nicht zum Beispiel, aber fand ich voll das schöne Ritual. Und sie sagt auch, ihnen hilft es voll, dieses in Verbindung miteinander zu bleiben und dieses Gespräch und auch nochmal darüber zu reden, über so Kleinigkeiten, die oft am Tag so passieren. Mal da habe ich mir jetzt heute eigentlich... da habe ich mich überfahren von dir gefühlt. Und der andere ist sich dessen aber gar nicht bewusst. Also ihr habt das so schön beschrieben und ich habe mich jetzt gerade daran erinnert und habe mir gedacht, eigentlich fand ich das so den Mega-Tipp. Könnte man auch mal umsetzen.
Ja, ja, und das ist auch so schön, das in ein Ritual zu verpacken, ja. weil dadurch bekommt es so eine Gleichmäßigkeit und Regelmäßigkeit, oder?
Ja, absolut. Ja. Sonst vergisst man es ja leider einfach im Alltag oder hat keine Lust mehr oder keine Ahnung, aber... Das ist auch so schön beschrieben eigentlich.
Und vielleicht ist es sogar einfacher, oder? Jeden Tag 5 Minuten, anstatt jede Woche 2 Stunden morgen zu planen, oder? Vielleicht.
Vielleicht.
Probieren wir es.
Silke, magst du noch sonst irgendwie was mitgeben? Haben wir was nicht behandelt, wo du sagst, das ist da voll wichtig?
Also ich habe noch so einen schönen Satz für mich gefunden und was jetzt ganz gut auf das zutrifft, was wir alles beredet haben, dass ich keine Probleme erkläre, sondern Beziehungen übersetze.
Mm.
Mhm. Das sehe ich als meine Aufgabe.
Das muss man erstmal verstehen, finde ich, den Satz.
Ja?
Ja. Habe ich das Gefühl, kann man nur verstehen, wenn man die Erfahrung schon mal gemacht hat, was du damit meinst, oder?
Na, finde ich jetzt voll schlüssig, weil das, was ich am Anfang gefragt habe, oder? Du bist ja eigentlich so die Übersetzerin zwischen uns. Ist genau das.
Ja, genau.
Finde ich gut.
Liebe Silke, vielen Dank für deine Zeit, für deine sehr ausführlichen gerne. Antworten. Wir verlinken deine Website, ich hoffe, wir dürfen das in die Shownotes, dass wenn jemand sagt, wir gehen das jetzt an, wir gehen diese... Psychohygiene miteinander an, dann findet man die auf jeden Fall in unseren Shownotes.
Danke vielmals.
Und ansonsten sagen wir danke für deine Zeit und fürs schöne Gespräch und wir sehen uns ja eh regelmäßig.
Ja, und ich sage danke für die Einladung und ich freue mich, dass ich euch weiterhin sehe. Es macht mir sehr viel Freude, mit euch zu arbeiten.
Du bist noch nicht verzweifelt mit uns?
Keine Spur.
Ich würde auch sagen, danke Silke und bis zur nächsten Sitzung.
Danke. Okay.